Ich möchte mich den Grüßen von Elke anschließen und wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag. Liebe Gemeinde, in der Psalmlesung, die wir eben gerade von Elke gehört haben, heißt es, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Dies hat mein Vater häufig an den Beginn seines Tischgebets vor dem Essen gestellt. Warum es so gut an den Anfang eines Tischgebetes passt, haben wir wenige Verse später gehört. In Vers 8 und 9 heißt es, die sollen dem Herrn danken für seine Güte, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Es wird also in der Predigt heute um Hunger, Durst und deren Sättigung gehen. Und der Text, den ich dazu an den Anfang stellen möchte, ist im Evangelium nach Johannes im Kapitel 6 in den Versen 30 bis 35 zu finden. Diesem Abschnitt, den wir gleich hören, geht voran, dass Jesus am Tag zuvor in der Gegend von Tiberias auf wundersame Weise und scheinbar aus dem Nichts heraus eine Menschenmenge von 5000 Leuten mit Brot und Fisch speisen konnte. Über Nacht war er dann über das aufgewühlte Wasser des Sees Genezareth mit seinen Jüngern weiter nördlich an das Ufer bei Kapernaum gelangt. Die Menschenmenge vom Vortag machte sich auf die Suche nach Jesus, der diese wunderbare Speisung an ihn vollzogen hatte. Sie setzten sich selber in Boote und fanden Jesus und seine Jünger am Ufer von Kapernaum. Und sie fragten ihn natürlich, wie es zu diesem Wunder gekommen war. In dem Text heißt es, da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wisst ihr eigentlich, was eine Schwester oder Bruder in Christus ist? Den Begriff kennt ihr natürlich, aber man hört ihn kaum noch in unseren Gemeinden, obwohl er so viel Bedeutung ausstrahlt. Ich möchte euch kurz von einem Menschen aus unserer Gemeinde erzählen, der für mich Bruder in Christus geworden ist. Es war Hans Reinke. Hans war so vieles in der Gemeinde. Er hat uns in der Jungschar betreut. Ich habe mit ihm zusammen im Chor gesungen. Wir haben am Bau dieser Kreuzkirche zusammen und fröhlich Hand angelegt und etliche gemeinsame Arbeitseinsätze gemacht. Hans war in der Gemeindeleitung. Hans stand auf dieser Kanzel und hat gepredigt. Ich erinnere mich und ihr wahrscheinlich auch. Er hat aus dem reichen Schatz seines Wissens aus Berufsbildung und Handwerk am Beispiel genau dieses Mauerwerks mit den sichtbaren Läufern und Bindern den Zusammenhalt und die Festigkeit der Gemeinde erläutert, die Christus als Grund und Eckstein hat. Hans war fast so alt wie meine Eltern und trotzdem habe ich in ihm mehr einen Bruder als einen Vertreter meiner Elterngeneration gesehen. Er hat Glauben in Festigkeit und Fröhlichkeit vorgelebt. Als er Anfang 2002 schon sehr schwer von seiner unheilbaren Krankheit gezeichnet war, verabschiedeten sich Irene und ich uns von ihm und wussten, es war das letzte Mal. Da hat Hans nach oben gedeutet und mit sehr schwacher und heiserer Stimme gesagt, wir sehen uns dort wieder. Und wisst ihr was? Bei allem Schmerz in dem Moment damals, darauf freue ich mich. Was hat das aber mit unserem Predigttext zu tun? Bei einem bestimmten Thema, und diejenigen, die sich an Hans noch erinnern, wissen es, wurde er immer leiser, aber auch sehr fest und bestimmt. Er hat die letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre als 10-jähriger Junge erlebt. Und er berichtete, wie sehr ihm Angst, aber mehr noch, wie sehr ihm unfassbarer Hunger in diesen Jahren zugesetzt haben. Hunger, der schmerzt. Hunger, der ihn nicht schlafen ließ. Hunger, der alles andere aus seinem Denken verdrängte. Und er sagte dann, ich möchte nie wieder Krieg erleben. Und noch wichtiger, ich möchte nie mehr wieder diesen Hunger erleiden müssen. Hunger und Durst. Da geht es um unsere Existenz, da geht es um Leben und Tod. Da geht es um Sein oder eben nicht mehr Sein. All unsere schönen, geistreichen Überlegungen, unsere Meinungsvielfalt oder Überzeugungen sind plötzlich gar nichts mehr wert. Sie können uns nicht helfen. Wenn jetzt kein Wasser, wenn es jetzt keine Nahrung gibt, dann ist es mit der menschlichen Existenz, dann ist es vorbei. Die Existenz, in der all die anderen Dinge erst ihren Platz finden können. Das Thema ist so grundsätzlich, im wahrsten Sinne existenziell, dass es in der Menschheitsgeschichte, aber auch in der Bibel, überall einen zentralen Platz einnimmt. Nur in unserer heutigen Gesellschaft mit Wohlstand und gesicherten Standards sind wir so weit davon entfernt, dass lebensbedrohender Hunger und Durst keine Rolle zu spielen scheint. Aber die Deckschicht unseres Wohlstandes ist nur hauchdünn. Naturereignisse oder menschengemachte Katastrophen können uns sehr schnell das Sicherheitspolster unter den Füßen wegschlagen. Unsere Flüsse in Deutschland haben jetzt schon wieder ein Niedrigwasserproblem. Transporte werden schwieriger und teurer. In einigen Bereichen Deutschlands darf Trinkwasser nicht mehr uneingeschränkt zur Gartenbewässerung eingesetzt werden. Das sind noch typische Luxusprobleme, die wir haben. Rund um das Mittelmeer sieht das schon wesentlich kritischer aus. Und in Südamerika, Uruguay, habe ich gerade gehört, an dem mächtigen Rio de la Plata, ein Fluss, der so breit ist, dass man das jenseitige Ufer kaum sehen kann, da ist das Trinkwasser dieser Tage so dramatisch knapp geworden, dass man das Wasserleitungssystem mit Salzwasser auffüllen muss, damit es nicht ganz trocken läuft und unbrauchbar wird. Plötzlich ist also das Trinkwasser kein Trinkwasser mehr. Die Deckschicht unseres Wohlstandes und gesicherter Versorgung ist also dünn und fragil. Hans Reinke und unsere Eltern- und Großelterngeneration hat es zum Teil noch am eigenen Leib erfahren, was es heißt, nicht ausreichend zu essen oder zu trinken zu haben, oder was es bedeutet, eine Familie ernähren zu können. Bei allem Respekt um gesellschaftliche Ungleichgewichtung in unserem Land. Wenn heute über Armut in Deutschland gesprochen wird, dann geht es eigentlich nur um den prozentualen Anteil am Wohlstand, nicht aber um eine existenzielle Bedrohung von Menschen. Es ist also eines unserer typischen Erste-Welt-Probleme, wie es einer meiner Söhne so gern bezeichnet. Für so manchen Menschen, der zum Beispiel in Afrika von Dürre, Hunger und Krieg bedroht oder geplagt ist, muss das wie ein Traumziel wirken, einmal an unserer Armut teilnehmen zu dürfen. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das hat Bertolt Brecht vor knapp 100 Jahren in der Drei-Groschen-Oper geschrieben. Damit meinte er nicht, wer arm ist und hungert, ist auch unmoralisch. Er beschreibt aber in seiner zugegeben deftigen Sprache, wenn die Existenz des Menschen bedroht ist, ist alles bedroht. Es geht nur noch um das Überleben, alles andere ist in dem Moment nachrangig. Deutlich feiner, aber ebenso genau hat ein amerikanischer Psychologe etwa zur gleichen Zeit wie Brecht es auf den Punkt gebracht. Abraham Maslow heißt der Mensch, hat eine sogenannte Bedürfnispyramide skizziert. Hier ist sie. Fällt euch etwas auf? Jeder, der mal was in Sozialwissenschaften, Pädagogik, Lehramt oder Menschenführung studiert hat, der hat dieses Bild sicher gesehen. Mir fällt auf, als erstes, dieser Maslow war vermutlich kein Christ. Sonst hätte er sicher nicht die Selbstverwirklichung an die Spitze des menschlichen Strebens gestellt. Das Zweite, ich glaube, er hat vor 100 Jahren schon sehr gut skizziert, was Menschen im Jahr 2023 alles so zur Selbstverwirklichung treiben. Wenn wir ins Internet, in die sozialen Netzwerke, in die Prominentenwelt und der sogenannten Blogger und Influencer und deren Themen schauen, dann sehen wir, welch eine immense Rolle die Selbstverwirklichung heute spielt. Es geht heute um Selbstdarstellung, Selbstoptimierung, Selbstvermarktung, Selbstausbeutung, Selbstbetrug, Selbstentblößung bis hin zur Selbstaufgabe. Ist das eigentlich noch Selbstverwirklichung? Aber schauen wir uns die Stufen der Pyramide von unten an beginnend an. Die unterste Stufe sind die Existenzbedürfnisse. Hier geht es um Leben oder Sterben, Hunger und Durst, zu große Hitze oder Kälte gehören genau in diesen Bereich. Ganz ohne Wasser überlebt der Mensch nur wenige Tage. Je nach den äußeren Umständen kann bereits nach 4 Tagen der Tod eintreten. Es ist ein über alle Maßen quälendes und brutales Ende des Lebens. Hunger ist aber noch viel quälender, weil Mangelernährung zu einer ständigen Qual führt, die den Menschen Tag und Nacht an nichts anderes als den schmerzenden Hunger und die erlösende Nahrung denken lässt. Selbst ganz ohne Nahrung ist der Weg vom Leben zum Tod sehr lang. Der Körper greift beim Ausbleiben von Nahrung an seine eigenen Reserven zu. Zunächst sind Zucker und Stoffwechselprodukte von Zucker im Blut und in der Leber vorhanden. Das reicht aber genau für einen Tag, mehr nicht. Dann sind es die Fettreserven des Körpers, von denen wohlgemerkt nicht nur der Übergewichtige, sondern jeder normalgewichtige erwachsene Mensch bis zu 10 Kilogramm hat. Aber auch das Fett ist lebenswichtiger Bestandteil des Körpers und nicht nur einfach eine Reserve, die der Körper bis auf null verbrauchen könnte. In dieser Phase beginnt der Körper dann sehr schnell Eiweiße, also die eigenen Muskeln abzubauen und den Energieverbrauch auf Notbetrieb umzustellen. Notbetrieb bedeutet, die inneren Organe müssen gegen Abbau geschützt werden. Notbetrieb bedeutet auch, dass der Verbrauch gedrosselt werden muss. Unser Gehirn etwa, mit nur 1,5 Kilogramm, ein kleines Organ, ist ein Großverbraucher von Energie. Etwa 140 Gramm Glucose, also Zuckerprodukte, braucht das Gehirn pro Tag. Im Notbetrieb wird das auf unter ein Drittel gekürzt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was es für die Funktion des Gehirns bedeuten muss, bei Hunger über einen längeren Zeitraum weniger als ein Drittel der notwendigen Versorgung zu erhalten. Dass das nicht ohne Schaden bleibt, dürfte uns allen klar sein. Später dann greift der Körper auch auf die eigenen Knochen zurück und zieht lebensnotwendige Mineralstoffe heraus. Selbst wenn der Körper genug Wasser und Vitamine erhält, führt Hunger ohne Nahrungszufuhr nach spätestens 40 bis 60 Tagen zum Tod. Und das Tragische ist, bereits Tage bevor der Mensch stirbt, ist durch den Hunger und den Abbau des Körpers die Zerstörung so weit fortgeschritten, dass auch bei bester Medizin dem fast Verhungerten nicht mehr geholfen werden kann. Auf der untersten Stufe dieses Schaubildes von Maslow geht es also wirklich um Leben und Tod, um die menschliche Existenz. Da ist kein Platz mehr für Fragen nach Gut und Böse, nach Mein und Dein. Da müssen alle Mittel und Wege gewählt werden, um ein Überleben, ein Weiterleben zu sichern. Auf der zweiten Stufe geht es um Sicherheit. Was muss ich tun, um nicht wieder auf die unterste Stufe zurückzufallen? Kann ich mich schützen? Kann ich Vorsorge treffen? Die dritte Stufe dieser Pyramide zielt auf die sozialen Bedürfnisse ab. Interessant hierbei finde ich, dass das Streben nach einer Gruppe, nach Gemeinschaft, nach dem Wir für das Wohlergehen, Schutz und Sicherheit wichtiger zu sein scheint als die eigenen Bedürfnisse. Die Gruppe bietet Schutz, gegenseitige Unterstützung und man erhält Aufmerksamkeit dafür, ob es einem gut oder schlecht geht. Erst in der vierten Stufe geht es um die Interessen und Bedürfnisse des Einzelnen. Und wenn erst alle vier Stufen dieser Bedürfnisse gedeckt sind, kommen wir zur Spitze der Pyramide. Geht es in den Stufen 1 bis 4 um Mangel und Bedürfnisse, ist das Ziel der Stufe 5, als ein Ich will mehr davon zu beschreiben. Wie möchte ich mein Leben führen und gestalten? Welche Wünsche habe ich? Welche Entscheidungen treffe ich, um dieses Mehr davon zu erreichen? Diese Beobachtung ist zutreffend und es ist ja schön, wenn ich zum Beispiel einen Beruf wählen kann, der meinen Neigungen entspricht und der nicht nur dazu da ist, meine Existenz zu sichern. Es ist ja großartig, wenn man nicht nur in einer Gruppe zusammen ist, um besser geschützt zu sein, sondern sich Freunde, Partner oder Kollegen nach Sympathie und gemeinsamen Interessen aussuchen kann. Aber die Auswüchse zum immer mehr wollen, zum höher, schneller, schöner, weiter und das Ganze bitte sofort, das kennen wir eben auch. Lassen wir jetzt Herrn Maslow hinter uns. So wichtig ist er als Person auch nicht. Und eben ganz neu war seine Erkenntnis auch nicht. Bereits in der Antike, 300 Jahre vor Christus, führte der Philosoph Platon aus, das erste und größte aller Bedürfnisse ist die Beschaffung der Nahrung um der Existenz und des Lebens willen. Das zweite ist dann die Beschaffung einer Wohnstätte, das dritte die von Kleidung und was dahin gehört. Und dann entwickelt der Mensch Bedürfnisse nach Gütern wie Malerei, Stickerei, Gold und Elfenbein, nach Sicherheit, Wissen, Erziehung und Kunst. So ganz neu waren also die Gedanken des Herrn Maslow nicht. Aber die Systematik, die wir bei ihm sehen, erklärt vieles, was wir in der Geschichte von Völkern und Gesellschaften beobachten können. Viel wichtiger für uns sollte aber sein, was sagt uns die Bibel, was sagt uns Gottes Wort dazu? Auch Christen sind ja nicht davor bewahrt, in existenzielle Not zu geraten. Wie reagiert also ein Christ richtig, wenn Hunger oder Durst ihm das Leben zu nehmen drohen? Ich habe ein treffendes Beispiel hierzu gefunden. Der Nachkriegswinter 1946-47 war in Deutschland der Tiefpunkt der Versorgung der Bevölkerung. Die Versorgungssysteme, insbesondere in den Städten und Ballungsräumen, waren völlig zusammengebrochen. Darüber hinaus war der Winter 1946-47 der kälteste Winter im ganzen 20. Jahrhundert in Deutschland. Mehrere hunderttausend Menschen sind allein in diesem Winter in Deutschland gestorben. Eine unvorstellbare Zahl. Ihr erinnert euch, das war genau die Zeit, die mein Bruder in Christus, Hans Reinke, als Kind miterlebt hat. Im Rheinland und anderswo haben Menschen in ihrer Not an den Bahngleisen herabgefallene Kohlen eingesammelt, zum Teil auch ganze Waggons mit Kohle oder Kartoffeln, sofern überhaupt welche transportiert wurden, geplündert. Der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings hielt dazu 1946 eine Silvesterpredigt und nahm sich mutig dieses Themas an. Er sagte, wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen kann. Aber, er sagte auch als zweites, aber ich glaube, dass in vielen Fällen weit darüber hinausgegangen worden ist. Und da gibt es nur einen Weg. Unverzüglich unrechtes Gut zurückgeben, sonst gibt es keine Verzeihung bei Gott. Ich finde es mutig, als hoher Kirchenmann so Stellung zu beziehen, dass der Wert des Eigentums des einen nicht über dem Leben des anderen stehen darf. Aber er legt es auch so aus, dass das Unrecht am Eigentum des anderen, um das eigene Leben erhalten zu können, wieder gut gemacht werden muss, sobald es uns möglich ist. Bei allem Respekt möchte ich sagen, diese Worte haben für mich nahezu salomonische Weisheit. Was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Thema? Wie geht unser Vater im Himmel mit diesen Fragen um? Würde das, was ein Kirchenvertreter, ein Bischof aus Köln, im Jahr 1946 seiner Gemeinde sagte, auch seine Zustimmung finden? Zunächst einmal vorweg. Natürlich sagt Gottes Wort etwas dazu, und zwar jede Menge. Vom Beginn der Bibel an bis zu ihrem letzten Buch und darüber hinaus bis heute können wir lesen und sehen, dass Gott es gut mit den Menschen meint und dass er für sie sorgt. Essen und Trinken, Kleidung und eine gesicherte Zukunft, das ist es, was Gott für die Menschen vorgesehen hat. Und immer, das können wir in der Bibel nachlesen, immer, wenn das nicht aufging, lag es an den Menschen, die sich in ihrem freien Willen gegen Gottes Plan und Fürsorge gewendet haben. Dann ging es den Menschen schlecht. Unser Bibeltext vom Anfang steht exemplarisch für das Gute, das Gott für uns, für seine Schöpfung möchte. Aus der Menschenmenge von 5000, die gerade am Tage zuvor auf wunderbare Weise gespeist wurden, wurde Jesus gesagt: Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus hat die 5000 Menschen gespeist, weil er nicht nur zu ihnen gesprochen hat, sondern weil er auch das Bedürfnis sieht, dass diese Menschen, die spontan zusammengekommen sind, versorgt werden müssen. Jede Großveranstaltung heute ist natürlich durchgetaktet, dass für alles erdenkliche Planungen und Vorsorge getroffen wird. Das war damals nicht so. Und Jesus sieht das, den Bedarf. Seine Zuhörer wissen natürlich um die Versorgung ihrer Vorfahren, als sie unter Moses Führung jahrzehntelang in der Wüste unterwegs waren. Es gab Wachteln und Manna vom Himmel jeden Tag. Und egal, wie viel oder wie wenig ein jeder davon einsammelte, es war immer genau die richtige Menge für alle. Lest es gerne nach im zweiten Buch Mose, Kapitel 16. Jesus stellt klar: Ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Und er schlägt im nächsten Vers auch gleich eine weitere Brücke. Sie sprachen zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Darum geht es unserem Vater im Himmel. Den Menschen soll es nach seinem Willen an nichts mangeln. Aber immer ist die körperliche Versorgung geknüpft mit der geistlichen Versorgung für die Seele. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt und an mich glaubt, wird nicht hungern und niemals Durst erleiden. Im Übrigen, was Kardinal Frings seiner Gemeinde im Hungerwinter 1946 sagte, das hat auch Jesus seinen Jüngern und uns vorgelebt. Jesus hat am Sabbat geheilt. Er hat am Sabbat zugelassen, dass seine Jünger Getreide pflückten, um zu essen. Auf die spitzfindigen Pharisäer, die ihn wegen des Verstoßes gegen die Sabbatregeln angreifen wollten, reagiert er: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Nachzulesen in Markus 2, oder? Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder Leben töten? Steht in Markus 3. Jesus widerspricht den Pharisäern, hält sich aber strikt an Gottes, seines Vaters Wort. Denn die Pharisäer mögen den Wortlaut der Schrift genau kennen, gehen aber im Sinngehalt des Wortes vorbei. In der Bergpredigt zum Beispiel, die wir in den letzten Monaten öfters gehört haben, finden wir an etlichen Stellen Jesu Worte, die immer damit beginnen: Es steht geschrieben. Und da gibt es ein Zitat aus dem Alten Testament, und er sagt: Ich aber sage euch. Ich aber sage euch, damit widerspricht er nicht seinem himmlischen Vater, sondern er legt dessen Wort in Vollmacht aus. Und wer könnte es besser als er, Gottes Sohn selber? Ich sagte vorhin, unser Bibelabschnitt heute steht exemplarisch dafür, was die ganze Bibel durchzieht. Was wäre, wenn wir jetzt hier eine Tafel aufstellen würden und zusammentragen würden, welche Begebenheiten aus der Bibel mit Essen und Trinken zu tun haben, wo Gott sein Volk versorgt hat, welche Symbolkraft im Essen und Trinken liegen. Wir kennen vieles, ihr wäret aber erstaunt, wie viel wir zusammentragen würden. Zum Beispiel das Wasser. Wasser schenkt Leben, kann aber auch Leben beenden. Schon in den allerersten Teilen der Bibel, im 2. Vers des 1. Kapitels im 1. Mose, ist das Wasser erwähnt. Und die Erde ward wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wasser gleich im 2. Satz der Bibel. Dieser Bogen spannt sich bis zum letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, in einem der allerletzten Verse, nämlich 17, Vers 17 heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen es dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wasser zum Leben, Wasser zum Tod. Als das Volk Israel durch die Wüste zog und vom Himmel mit Speisen, wir hörten schon Manna und Wachteln, versorgt wurde, kamen sie an eine Stelle namens Kadesh. Das Volk hatte kein Wasser mehr und Angst, dass keine Saat und Früchte wachsen könnten, das Vieh und letztendlich sie alle werden verdursten. Gott gibt Moses einen Stab, mit dem er an einen Felsen schlägt, und es fließt Wasser aus dem Felsen, genug für das Volk und alles Vieh. Lest es gerne nach in 4. Mose, Kapitel 20. Gott vernichtet die Menschen in einer Sintflut und verschont nur Noah, seine Familie und eine Schar von Tieren, wie uns in 1. Mose in den Kapiteln 7 und 8 berichtet wird. Gott errettet sein Volk vor den ägyptischen Kriegern, die sie verfolgen. Er teilt das Schilfmeer, um den Israeliten einen Weg zu eröffnen. Als die Verfolger ebenfalls mitten im Schilfmeer sind, lässt er das Wasser wieder zusammenströmen und die Verfolger finden in den Fluten den Tod. So berichtet uns 2. Mose Kapitel 14. Wasser spielt auch weitere, mehr als nur symbolische Rollen. Abraham schickt einen Knecht los, um für seinen Sohn Isaak die richtige Braut zu finden. Der Knecht bittet Gott im Gebet, ihm die richtige Braut für Isaak zu zeigen. Das Mädchen, das an einem Brunnen dem Knecht und seinen Kamelen freiwillig Wasser schöpft, soll es sein. Und so kam es dann, dass Rebekka, die zukünftige Frau Isaaks, das Wasser schöpfte. Und für uns ein ganz wichtiges Symbol: in der Taufe vollziehen wir mit dem Untertauchen im Wasser den symbolischen Tod des sündigen Menschen und im Auftauchen die Wiedergeburt in Jesus Christus, unserem Herrn. Dies können wir in Titus Kapitel 3, Vers 5 nachlesen und in der Apostelgeschichte 2, Vers 38 und dem Römerbrief Kapitel 4, Vers 18 wird dies noch verstärkt. Wir werden auf den Namen Christus getauft und wir gehören dem Herrn. Über das Essen gibt es noch viel mehr Aussagen in der Bibel. Neben Gottes Fürsorge, sein Volk zu ernähren, hat das Essen und besonders das gemeinsame Mahl unglaublich viele praktische und symbolische Rollen im Alten und Neuen Testament gespielt. Es beginnt mit dem Essen von dem verbotenen Baum im Paradies. Es erfolgt die Vertreibung aus dem Paradies, aus der unmittelbaren Gottesnähe, die eigentlich für den Menschen vorgesehen war. Aber Gott versorgt Adam und Eva mit Kleidung und fruchtbarem Land. Jakob und Esau, die Zwillingssöhne, kommen gleich zweimal ins Spiel. Zuerst verkauft der erstgeborene Zwilling Esau sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht an Jakob. Später betrügt Jakob mithilfe seiner Mutter Rebekka den altersschwachen und fast blinden Vater Isaak, der nach einem Wildessen dem Jakob den erstgeborenen Segen zuspricht, weil er ihn für Esau hält. Das Alte Testament ist gefüllt mit Begebenheiten, in der das gemeinsame Mahl eine besondere Rolle spielt. Es werden Fremde und es werden Gäste beköstigt. Feier-, Prunk- und Hochzeitsmahle werden gehalten. Speisen werden gesegnet und für besondere Begebenheiten vorbereitet. Bei gemeinsamem Essen werden Pläne geschmiedet, Bünde geschlossen und sehr vieles noch mehr. Aus dem Neuen Testament möchte ich das Abendmahl, das Jesus Christus vor seinem Kreuzestod mit seinen Jüngern beging, besonders herausheben. Dieses Abendmahl ist für uns Christen seither das zentrale und verbindende Element, das Christus gestiftet hat und uns an sein Opfer und seine unabänderliche Hinwendung zu uns erinnert. Brot und Wein, Essen und Trinken werden zu seinem Leib und seinem Blut, das er für uns und unsere Sünden am Kreuz gegeben hat. Ja, unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus haben sich ohne Wenn und Aber für das Wohlergehen von den Menschen, die sich ihm zuwenden, entschieden. Das irdische Wohlergehen hat unser Vater im Himmel genauso im Blick wie die geistliche Nahrung, das Wasser und Brot des Lebens und das ewige Leben, von dem uns die Bibel so vielfältig berichtet. Wir sind schon hier auf der Erde eingeladen, ihn anzunehmen und in Jesus Christus wiedergeboren zu werden. Und das Faszinierende ist, das ist ja kein Versprechen für die Zeit nach unserem irdischen Dasein, es beginnt ja schon hier und heute. Aber eines hat mich bei der Beschäftigung mit dieser Predigt besonders zum Nachdenken gebracht. Und diesen Gedanken möchte ich noch zum Abschluss mit euch teilen. Gottes Angebot durch Jesus Christus ist ein Angebot an uns und keine Verpflichtung. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, so heißt es am Ende der Bibel in der Offenbarung. Oder davor sagte Jesus am See Genezareth, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Mit unserem Erkennen von Gottes Angebot, mit unserer Bekehrung und unserer Taufe ist ja der Weg nicht abgeschlossen, sondern der Weg beginnt. Das Brot und das Wasser des Lebens bekommen wir nicht verordnet. Gott macht keine Zwangsernährung, sondern wir dürfen und wir sollen immer wieder kommen. Und jetzt der Punkt, der mir Gedanken macht. Was ist aber mit unseren Brüdern und Schwestern, die früher regelmäßig die Quelle des Lebens aufgesucht haben, im Laufe der Zeit sich aber immer mehr davon entfernt haben? Wir haben sicher Beispiele auch aus unserer Gemeinde vor Augen. Wenn ich daran denke, und ich habe es vorhin beschrieben, wie der menschliche Körper an Hunger und Durst leidet, geschädigt wird und letztendlich zugrunde geht, was passiert eigentlich mit unserem geistlichen Leib, mit unserer Seele, wenn sie keine Nahrung mehr bekommt? Das verursacht keinen körperlichen Schmerz, aber das geistliche Leben weicht aus unserer geistlichen Beziehung zu unseren Geschwistern und unserem Herrn. Wir haben gehört, wie furchtbar und am Ende unumkehrbar der Hungertod ist. Ich bin mir sicher, unseren Vater im Himmel wird es ungeheuer schmerzen, wenn eines seiner Kinder sich ohne geistliche Nahrung dem Hungertod aussetzt, wenn die Seele verschmachtet, wie es in dem Psalm 107 heißt. Wenn die Seele verschmachtet. Daher sollten wir selber in unserem Umfeld der Gemeinde auf unsere Mitgeschwister aufmerksam sein. Wir sind nach Gottes Willen ja Glieder am Leib und uns sollte es schmerzen, wenn wir die geistliche Not, das Fehlen von Brot und Wasser des Lebens bei Mitgeschwistern bemerken. Ihr Lieben, das hat mich am Ende besonders bewegt. Vielleicht nehmt ihr diesen Gedanken ebenfalls mit. Lasst uns an der geistlichen Nahrung, an das Wasser und Brot des Lebens ebenso denken wie an unsere tägliche Versorgung mit Lebensmitteln. Und lasst uns aufeinander achten, hier in der Mitte der Gemeinde, besonders aber, wenn Geschwister an den Rand oder aus dem Blickfeld zu geraten scheinen. Deshalb möchte ich euch am Ende mit Psalm 34, Vers 9 ermuntern. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Amen.